Refrain singen. Aber es gibt ganz, ganz wenige Stellen im Internet, wo Leute die Strophen singen. Das, glaube ich, liegt zum einen daran, dass es echt gar nicht so einfach ist, das zu singen. Das geht ja echt schnell, der Text. Wobei, ich meine, die meisten Leute, die auf YouTube irgendwie Videos veröffentlichen, sind ja englisch sprechende Leute. Das heißt, für die ist gar nicht die Herausforderung der fremden Sprache. Aber was in diesem Lied auch noch auffällt, ist, dass es diesen Duktus des schönen, säuseligen Lobpreisliedes verlässt und auf einmal ganz andere Sachen erzählt, wie zum Beispiel, dass Gott dem Adam einen Tritt in den Hintern gegeben hat, dass er aus dem Garten Eden rausgeflogen ist. Oder wie war das nochmal mit Sodom? Das sind so Geschichten, die wir heutzutage nicht gerne erzählen. Und wenn ja, dann versuchen wir zu erklären, ja, das mit Sodom, das war wirklich, das war ein Unfall, da regnete was und so. Dieses Lied trifft also genau einen ganz spannenden Punkt, nämlich den Punkt, dass es auf der einen Seite sagt, Gott ist ein Gott, vor dem wir Ehrfurcht haben können und sollten, und das beschreibt es. Und auf der einen Seite ist es die Verehrung Gottes, und daran haben wir uns mit den Lobpreisliedern gewöhnt, aber daran, dass warum Gott sozusagen auch Ehrfurcht gebietend ist und warum man vielleicht vorsichtig sein sollte mit dem, was man über Gott sagt und denkt, davon reden wir eigentlich gar nicht so gern. Und darum geht es ein bisschen in dem heutigen Text. Als wir das Thema überlegt haben, Kirche unterwegs, da haben wir gedacht, was für Themen gibt es? Klar, Israel zieht durch die Gegend, mal haben sie einen Tempel, mal haben sie keinen Tempel. Brauchen wir als Gemeinde überhaupt Kirche, also das Gebäude? Oder ist es nicht so wie bei den ersten Christen, die auch nicht unbedingt ein Gebäude hatten? Und die hatten ja die besten Wachstumsprognosen, aber wie die Leute anfingen, Kirchen zu bauen, da setzte sich das alles. Und dabei in diesem Kontext kam auch dieser Text, wo davon die Rede ist, dass wir nicht einfach auf dem sitzen bleiben können, was wir haben, sondern dass wir was tun sollen und dass wir aktiv werden sollen, nämlich schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Kannst du mal das anzeigen? Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Und das ist der Predigtext für den heutigen Sonntag. Und ihr habt schon gesehen, das erste Lied passt da super wie die Faust aufs Auge. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kannte diesen Satz schon vorher, bevor ich hier drüber gepredigt habe. Und ich kann mich auch an den einen oder anderen Gottesdienst erinnern, wo mir klar gemacht worden ist, schaffe dein Heil, dass du selig wirst, dass du in den Himmel kommst mit Furcht und Zittern. Dafür sollen wir also sorgen, dass wir in den Himmel kommen. Klar, warum sollen wir dafür sorgen, dass wir in den Himmel kommen? Nun, weil die Alternative, die Hölle, schlimm ist. Ganz schlimm. So schlimm, dass du lieber wie besessen daran arbeitest, dass du bloß in den Himmel kommst. Und falls dir die Motivation fehlt, genügend zu tun, dass du in den Himmel kommst, dann denk nochmal über die Hölle nach. Und wenn du dann genügend Furcht und Zittern hast, dann wirst du sicherlich auch ordentlich daran zu arbeiten, an deiner Seligkeit, dass du in den Himmel kommst. So habe ich den Text kennengelernt. Und jetzt stehe ich in diesem Dilemma, dass ich das schlimm finde, sowas zu predigen, aber das steht ja nur da. Schafft euer Heil, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Wie muss man also den Text verstehen? Stimmt das genau so, wie ich das jetzt gesagt und ausgelegt habe? Ich meine, ich fände es schön, wenn es nicht so wäre. Ich fände es schön, wenn man da irgendwie so eine frommere, eine freundlichere Version draus machen könnte. Aber wäre das nicht auch schlecht, wenn man versucht, etwas sehr, sehr Ernstes schön zu reden? Ist das nicht für Menschen viel gefährlicher, wenn man Dinge schön redet, in denen eigentlich Gefahren stecken? Naja, und eigentlich ist es auch noch sehr dumm, wenn du das schön redest, denn dann wird dich wahrscheinlich die Hölle erwischen, weil du den Leuten nicht das Richtige gesagt hast, weil du nicht genügend am Heil von dir selbst und an dem Heil der Leute gearbeitet hast. Vier Gedanken möchte ich euch mit auf den Weg geben. Der erste Gedanke heißt Angst vor der Hölle. Furcht und Zittern, ist das wirklich notwendigerweise automatisch verbunden mit der Angst vor der Hölle? Ist das ein Begriff, mit dem darauf hingewiesen wird, dass es das Reich Gottes gibt und dass es da ein Gericht gibt? Wo taucht der Begriff in der Bibel auf? Bei Hiob gibt es eine Stelle, wo darauf hingewiesen wird, dass jemand, also angedeutet wird, dass jemand einem Boten Gottes begegnet und da wird berichtet, dass ihn Furcht und Zittern überkam. Im zweiten Psalm heißt es, so seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden, dient dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern. Das sind für uns sehr markige Sprüche, sind in der damaligen Zeit, in der diese Sätze gelesen worden sind und geschrieben worden sind, im Grunde genommen Ansprüche, die jeder ordentliche König an seine Untertanen hatte. Nämlich, dass man ihnen mit Furcht und Zittern, mit Ehrfurcht, mit Angst, mit Ehrerbietung begegnet. Hier ist also Furcht und Zittern ein Ausdruck vor der Ehrfurcht vor einem viel höher Stehenden. Ich empfinde Furcht und Zittern angesichts dessen, dass ich den König sehe. Das gibt es heute nicht mehr und ich glaube auch, wir nehmen das nicht als eine Option wahr, wie wir uns so das Reich Gottes vorstellen. Wir leben heutzutage nicht mehr in einer Zeit, von der wir von Königen herumschikaniert werden, zumindest hier im Westen in Deutschland nicht. Wir leben zum Glück in einer Demokratie. Die Würde des Menschen ist unantastbar, keiner muss des anderen Füße küssen und wir sind frei und unabhängig. Aber für alle die, die jetzt in einer größeren Firma arbeiten, können sich das vorstellen, einfach mal. Stell dir einfach mal vor, der oberste Chef deiner Firma kommt, vielleicht aus Amerika oder aus der Schweiz angeflogen, kommt nach Freiburg und kommt zu dir, weil er mal einen Tag gucken will, wie du so arbeitest. Dein oberster Chef. Einen Tag läuft er so neben dir her. Wie würdest du dich fühlen? Wenn dein Vorgesetzter käme und sagen würde, okay, unser oberster Boss kommt heute und der will einen Tag gucken, wie sie arbeiten. Würdet ihr denken, naja, ich lebe ja in einer Demokratie, man wird heutzutage nicht mehr von Königen hin und her geschubst? Ich sagte ihm erstmal, was ich hier an dieser Firma mal ändern würde. Oder aber würde euch nicht wenigstens so ein bisschen Furcht und Zittern überkommen? So eine gewisse Unsicherheit. Ihr macht eine Unterrichtsstunde, auf einmal kommt der Direktor rein oder Kultusminister oder was weiß ich, einer vom Schulamt und sagt, ach, ich wollte mal spontan gucken, was wie ihr Unterricht so läuft. Und das ist zufälligerweise genau der Tag, wo er gedacht hat, ah ja, ex-Ärmelo. Das würde sich doch schon so ein bisschen Furcht und Zittern mäßig anfühlen, oder? Also dieses Gefühl von Ehrfurcht, von jemand betrachtet mich und betrachtet mein Werk, kennen wir doch eigentlich doch. Paulus selber beschreibt in Korinth seinen eigenen Zustand so, als er nach Korinth gekommen ist und das erste Mal das Evangelium in Korinth gepredigt hat. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Hier also redet Paulus auch nicht von der Angst vor der Hölle oder davor, dass sein oberster Chef kommt und ihn nochmal an das ewige Endgericht erinnert, sondern er sagt, ich war in einer Situation, in einer persönlichen Situation, er erklärt das nicht näher, da war ich in Furcht und Zittern. Ich war total schwach, ich war fertig. Und ich musste mit großer Anstrengung diese ganze Nummer durchziehen. Allerdings muss man sagen, es hat auch geklappt. Er hat sich fast überfordert gefühlt, aber er hat ja letzten Endes eine Gemeinde gegründet. Allerdings, es gab so einigen Knatsch mit der Gemeinde und einigen Stress und dann musste er ihnen einen Brief schreiben, in dem er Sachen sagte, die ihn sehr stark ärgern an der Gemeinde und wo deutlich gesagt wird, dass sie sich ändern müssen. Und dann schickt er einen Abgesandten hin, Titus, und der besucht dann die Korinther und als der Titus dann zurückkommt und berichtet von seinem Besuch in Korinth, da schreibt der Paulus in einem Brief über Titus, der jetzt in Korinth war. Er ist überaus herzlich gegen euch gesinnt, wenn er an den Gehorsam von euch allen denkt, wie ihr ihn mit Furcht und Zittern aufgenommen habt. Auch da ist nicht von Gericht und Himmel und Hölle die Rede, sondern die haben den Titus mit Furcht und Zittern aufgenommen. Das war vielleicht so ein bisschen Chefsache, wobei der Titus ja quasi eigentlich ja nur so der lange Arm des Chefs war. Aber so richtig passt das auch nicht, weil wenn man den Korintherbrief liest und guckt, an was der Paulus sich abarbeitet, an was für Vorwürfen, dann kann man nicht sagen, dass die Korinther wirklich echt viel Schiss vor dem Paulus gehabt haben. Sondern die haben da schon, glaube ich, ganz schön massive Vorwürfe gemacht. wie zum Beispiel, du bist eigentlich gar kein richtiger Apostel. Furcht und Zittern wird also bei Paulus und in der Bibel für unterschiedliche Situationen benutzt. Und ich denke, allen Situationen gemeinsam ist der Gedanke der Intensität und der Herausforderung und der Ehrfurcht. Himmel und Hölle als konkretes Drohszenario, aufgrund dessen ich Furcht und Zittern habe, das ist nicht automatisch damit verbunden. Okay, wenn man so einen Satz liest, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, ist es ein Satz, der, wenn man den in der Losung liest, richtig toll findet und denkt, boah, was für eine Wucht. Aber es ist auch immer gut, den Kontext des Satzes zu sehen, in was für einen Kontext der eingebettet ist, weil vielleicht ergibt sich da ja noch viel mehr. Und deswegen möchte ich jetzt erst einmal über den ersten Kontext erzählen, nämlich die Sätze, die vorangestellt sind. Da heißt es also, dass eigentlich die Gesamtsituation des Briefes, in dem Paulus an die Philipper schreibt, sehr positiv ist. Die Philipper und Paulus sind eigentlich ein Herz und eine Seele. Sie verstehen sich so gut, dass Paulus sogar von den Philippern finanzielle Unterstützung annimmt. Das lässt er sonst von keiner anderen Gemeinde geschehen. Und nun ist er im Gefängnis und weiß auch nicht so genau, wie es weitergehen wird. Und jetzt im Gefängnis sitzend macht er sich Sorgen um seine Philipper. Werden sie weiter ihren Glaubensweg gehen oder aber werden sie vom Weg abkommen? Und dann aus dem Lob heraus schreibt er: Also meine Lieben, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Die Philipper haben bis jetzt also alles super gemacht. Die Ermahnung, mit Furcht und Zittern an der Seligkeit zu schaffen, trifft nicht Menschen, die sich um nichts mehr kümmern und die man jetzt mit einer richtig fetten Drohung mal wachrütteln muss, sondern sie trifft Menschen, die Gott ernst nehmen und die die Worte Gottes ernst nehmen und die versuchen, das Beste zu tun. Paulus sagt ihnen nur noch mal: Strengt euch an, gebt alles rein, weil er Angst hat, dass sie von ihrem Weg abkommen. Aber prinzipiell sind sie auf dem richtigen Weg. Warum ermahnt er sie dann? Es ist, glaube ich, weniger, dass er ihnen ein Bewusstsein für das Gericht Gottes geben will, als vielmehr das Bewusstsein dafür, auch dann alles zu geben, wenn man selber schwach ist, wenn man selber Angst hat, wenn man selber vielleicht unter Furcht und Zittern sich zwingen muss. So wie Paulus, der damals in Korinth gepredigt hat, obwohl er sich schwach fühlte, aber er hat es getan, trotz allem. So wie es vielleicht den Philippern geht, die Angst haben, weil sie das Gefühl haben, wir haben keinen mehr, der für uns sorgt, der auf uns aufpasst. Paulus ist im Gefängnis, keiner weiß, ob der wieder rauskommt, ob wir je nochmal von ihm hören. Wir sind schwach. Und in so einer Situation sagt Paulus, auch wenn ihr schwach seid, auch wenn das Furcht und Zittern euch überfällt, lasst nicht los, was ihr angefangen habt zu tun. Gebt nicht euren Glauben auf, daran an eurem Glauben zu arbeiten. Der zweite Kontext ist der Satz, der danach kommt, auch der ist relativ spannend. In unserem eigenen Leben erleben wir viel Furcht und Zittern, weil wir nicht nur wissen, dass wir etwas schaffen müssen, sondern auch, weil wir vielleicht daran zweifeln, ob wir es jemals schaffen werden. Ich weiß nicht, es gibt Menschen, die gehen in eine Prüfung rein und wissen, dass sie sie bestehen werden. Die Frage ist nur, ist es 1,5 oder 1,6? Oder vielleicht nur, wenn es jetzt ganz, ganz schlimm läuft, eine 2. Und dann fangen die an zu heulen. Weiß ich jetzt, ich erzähle das deswegen so fies, weil bei mir war nie die Frage, ob ich 1,5 oder 2 mache, sondern bei mir war die Frage, existenziell schaffe ich's. Und wenn du diese existenzielle Frage vor einer Prüfung hast, schaffe ich's, dann hast du Furcht und Zittern vor der Prüfung auf eine andere Art und Weise, weil du denkst dir, es kann alles klappen. Die Fragen, die gestellt werden, sind die, wo du gut drauf antworten kannst, oder die Frage ist genau die, wo du gedacht hast, ach ja, Mut zur Lücke, das wird nie kommen. Hier aber Paulus schreibt, denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Was bedeutet das denn jetzt? Das bedeutet doch, dass Paulus sagt, pass auf, falls diese Prüfung kommt, brauchst du keinen Schiss davor haben, ob du es schaffst oder nicht. Gott vollbringt in dir das Wollen und das Vollbringen. Das heißt, Paulus sagt doch eigentlich in diesem Satz hier, es ist kein Open End. Es ist nicht so, dass du nicht weißt, was dabei rauskommen kann, sondern Gott wird dir beistehen. Gott wird nicht neben dir stehen und sagen, na, schauen wir mal, was der Kleine heute so macht. Ob er es wohl packt, kommt er in den Himmel oder muss ich ihn doch in die Hölle schubsen? Sondern Gott hat gesagt, ich helfe dir. Ich sorge dafür, dass du das Wollen hast und ich sorge dir dafür, dass du auch das Tun hast. Das heißt, ein weiterer Grund, warum eigentlich für mich und so wie ich diesem Vers begegnet bin, die Angst mit das Schaffen des Heils, des Seligwerdens mit Furcht und Zittern beladen war, nämlich werde ich fromm genug sein, dass ich vor Gott bestehen kann, weil wenn ich um mich herum gucke, sind die anderen immer alle viel frommer. Diese Angst hat eigentlich auch keine Notwendigkeit, denn Paulus sagt ganz eindeutig, denn Gott ist es, der beides wirkt. Sowohl das Wollen wie das Vollbringen. Also, okay, aber jetzt fragen wir mal andersrum. Wenn Gott wirklich alles vollbringt, das Wollen und das Tun, warum ist es dann überhaupt noch notwendig, dass Paulus sagt, schafft euer Heil mit Furcht und Zittern? Das macht ja keinen Sinn. Denn dann müsste er doch eigentlich sagen, pass auf Leute, alles gebongt. Gott schafft das Wollen und das Vollbringen in euch. Ihr könnt euch jetzt einfach zurücklehnen, eine Caipirinha trinken und ganz gechillt sein. Ihr müsst da nicht mehr irgendwie Stress machen oder so. Das ist alles geregelt. Der Vater hat alles geregelt. So, ne, wie manch reiche Kinder. Papa zahlt. Du musst gar nicht mehr Verantwortung für dein Leben übernehmen, weil Papa zahlt. Aber ist das gut für Menschen, wenn Papa zahlt? Ich meine, guckt euch die Kinder von Stars an, wo die Stars oder die berühmten Leute jede Menge Kohle haben. Tut den Kindern das tatsächlich gut, dass Papa zahlt, Mama zahlt und dass sie nichts machen müssen mit ihrem Leben? Oder sieht man nicht, dass viele von diesen Kindern gerade ziemlich schwierig in ihrem Leben sich tun, gerade deswegen, weil sie nicht Verantwortung übernehmen müssen? Eigentlich ist es doch für uns Menschen sehr, sehr schädlich, wenn wir keine Verantwortung für unser Leben übernehmen, wenn es keine Ernsthaftigkeit in unserem Leben gibt. Wenn, ob wir etwas tun oder nicht tun, es vollkommen egal ist, weil irgendeiner wird es für uns schon ausbügeln. Eigentlich macht das doch unseren Charakter kaputt. Weil wir brauchen das, dass das, was wir tun, eine Relevanz hat. Und deswegen eingebettet in diesem, hey Leute, ihr habt alles bisher super gemacht und macht euch keine Sorgen, auch weiterhin wird Gott in euch das Wollen und das Vollbringen schaffen, eingebettet in diese beiden positiven Aussagen, sagt Paulus, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Das heißt, er macht deutlich, eigentlich ist alles für euch bereitet, aber ihr müsst trotzdem eure eigene Situation, euer eigenes Leben ernst nehmen. Ihr habt wirklich Verantwortung. Ihr ändert wirklich in dieser Welt was. Was ihr tut, ist getan. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr euer Leben und euer Heil ernst nehmt. So ernst, dass auch in schwierigen Situationen, wenn euch mal Furcht und Zittern überkommt, dass ihr nicht aufgebt, dass ihr nicht kneift, sondern dass ihr das durchzieht. Und das ist eine wichtige Situation. Gott wirkt in uns, aber Gott möchte, dass wir Verantwortung übernehmen. Und das ist mein vierter Gedanke. Wir leben in dieser Welt als Christen in einem Spannungsfeld zwischen Mühe, Anstrengung, Konzentration und geschenkt. Und wenn wir nur auf die Mühe gucken, macht es uns kaputt. Und lässt uns verzweifeln, weil wir immer wieder erkennen, wir packen es nicht. Wenn wir nur auf Geschenk gucken, werden wir fett und faul und verlieren unsere Kompetenz fürs Leben. Aber wenn wir in diesem Spannungsfeld stehen, zwischen Gott schafft das Wollen und das Vollbringen und schaffet euer, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Dann sind wir in einem Spannungsfeld, wo wir ohne Panikattacken unser Christsein leben können und trotzdem aber verantwortlich mit unserem Leben umgehen. Was bedeutet das für uns als Gemeinde? Wir als 3-3 existieren seit 11 Jahren. Und ich denke, wir haben manches echt gut gemacht, manches haben wir auch sicherlich echt doof gemacht. Und wir sind in diesen 11 Jahren gesegnet worden. Aber die Tatsache, dass wir in 11 Jahren gesegnet worden sind, heißt nicht, dass es in alle Ewigkeit immer alles so läuft. Sondern wir haben immer noch die Verantwortung für das, was in unserer Gemeinde geschieht. Wir, die wir hier sind, haben Verantwortung für das, was in den Gottesdiensten geschieht, für das, ob Leute davon erfahren, dass es Gott gibt, dass Leute davon erfahren, dass man zum Beispiel hier einen Gottesdienst feiern kann. Wir haben das in Verantwortung. Und auf der einen Seite können wir uns ausruhen in der Hinsicht, dass wir sagen können, wir sind nicht alleine in diesen schwierigen Zeiten, in denen kaum noch einer an Gott glauben will, sondern Gott ist bei uns und Gott wird uns sowohl das Wollen als auch das Vollbringen schenken. Aber Gott hat uns auch diese Verantwortung gegeben und das bedeutet, wir können nicht einfach alles laufen lassen, sondern wir haben für unsere Gemeinde Verantwortung. Und schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, bedeutet, wir müssen uns Mühe geben, wir müssen uns auch anstrengen, das zu tun, was getan werden muss, damit eine Gemeinde gut läuft, damit Dinge vorwärts kommen im Reich Gottes. Das gilt sowohl in unserem persönlichen Leben, wie auch jetzt zum Beispiel in der Gemeinde. Und das ist der Gedanke, den ich euch mit auf den Weg geben möchte. Lebt bewusst zwischen diesen beiden Spannungsfeldern, zwischen diesen beiden Polen, Mühe und geschenkt. Denkt so manches Mal an, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, aber seht auch, dass Gott genau gesehen hat, was ihr Gutes getan habt und dass er das nicht vergisst. Und denkt daran, dass das Auskommen eures Lebens nicht eine Frage ist, ob ihr es schaffen werdet oder nicht, sondern Gott wird in euch beides schaffen. Das Wollen und das Vollbringen. Ihr geht sozusagen mit einem positiven Vorzeichen in euer Leben. Okay, jetzt singen wir ein Lied.